Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Impact von Kani. Mein Name ist Michael Scharfschwert, ich leite Marketing und Kommunikation bei Kani in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und ich habe in letzter Woche ja schon, da habe ich mit Guido Hertel gesprochen, gesagt, das ist jetzt so eine kleine Miniserie innerhalb unserer Impact-Serie, die wir haben. Wir haben uns nämlich vorgenommen, viermal jetzt über das Thema Halbleiter, Halbleiterknappheit zu sprechen, ist ja was, was auch nicht nur in den Fachmedien, sondern wirklich in der breiten Medienwelt dieser Tage immer wieder aufschlägt. Und deswegen eben vier Gespräche, weil vier Kollegen mit vier unterschiedlichen Schwerpunkten. Letzte Woche Guido Hertel, der bei uns den Industrials-Bereich leitet, der hat mal so ein bisschen aus Industriesicht eben einen Überblick gegeben, was eigentlich gerade das Problem ist mit diesen Halbleitern und wieso da Bänder stillstehen und andere zittern, dass die Bänder vielleicht stillstehen, weil die Halbleiter fehlen. Nächste Woche kommt Thomas Luck, der wird aus dem Automobilsektor heraus das Ganze unter die Lupe nehmen. Dann haben wir auch noch den Dieter Gerdemann als Vertreter für den Hightech-Bereich. Heute darf ich aber erstmal sprechen mit Michael Stromer, der ist leitet bei Kani den ganzen Einkaufsbereich oder Operations-Bereich, das ist ja viel mehr als Einkauf, ist aber absoluter Einkauf- und Lieferketten-Experte, war schon mal hier im Podcast und mit dem werde ich heute ein bisschen drüber sprechen, wie Unternehmen eigentlich ganz konkret aktuell reagieren können und deswegen erstmal ein Hallo, lieber Michael.
Grüße dich, Michael. Freut mich, dass ich wieder dabei bin bei dem Podcast und ein bisschen die Einkaufsperspektive zu den aktuellen Lieferengpässen
darlegen kann. Das ist auch ein Privileg, so wie letzte Woche Guido wirklich aus seiner Perspektive das darlegen konnte, dass wir jetzt so vier Blicke auf dasselbe Thema haben. Ich freue mich wirklich sehr, heute mit dir zu gucken. Ich kann mich an den letzten Podcast erinnern, wo wir schon drüber gesprochen haben, was mit Lieferketten und Einkauf in Corona eigentlich passiert und jetzt ist das irgendwie zumindest für mich als Laien gefühlt nochmal gerade ein bisschen potenziert. Dass es Lieferengpässe gibt bei Halbleitern, ist, habe ich eben schon gesagt, seit Wochen in den Medien. Jetzt hat sich denn aus deiner Sicht, vielleicht gerade auch auf die letzte Woche bezogen, aber so insgesamt den letzten Monat, hat sich denn dieser Punkt, dass Unternehmen einfach auf Halbleitern warten und keine geliefert bekommen, hat sich denn was verbessert an der Lage oder ist es vielleicht eher schlimmer geworden oder sagst du, es war eher vorher schon hoffnungslos und einige haben momentan ein richtig großes Problem?
Also bei der Situation, die eigentlich vorige Woche war, hätte ich einmal gesagt, es ist relativ schwierig, dass das schlimmer wird. Tatsächlich, was wir aber gesehen haben, ist es so gewesen, dass es noch schlimmer geworden ist. Die Knappheit hat sich noch einmal verstärkt. Wir haben aufgrund der Wetterphänomene in Texas, wo ja auch Halbleiter sehr stark produziert werden, also erinnere daran, dass Infineon, NXP, Samsung dort wirklich ihre Produktionen auch haben oder einen Teil der Produktion haben. Hier wurde kurzfristig aufgrund der Schneefälle, aufgrund der Kälte, wurde die Produktion heruntergefahren aufgrund dessen, weil die Behörden angeordnet haben, den Stromverbrauch zu reduzieren und praktisch hier eine Abschaltung durchgesetzt haben. Also insofern ein klares, es hat sich verschlimmert. Man muss ja auch vorstellen und so wie ich von meinen Quellen auch gehört habe, ist das alles auch sehr, sehr schnell gegangen. Wer eine Halbleiterproduktion kennt, weiß, dass es nicht unbedingt einfach ist, diese schnell runterzufahren. Man hat hier von den Behörden einen Auftrag bekommen oder praktisch die Information bekommen, dass man innerhalb der nächsten 4 Stunden das Stromnetz für die Industrie abdreht, um genug Strom für die Privathaushalte zu haben. Und einige Unternehmen haben das zumindest verdoppeln können, aber das ist schon verdammt knapp, auch in 4 oder 8 Stunden so eine Produktion runterzufahren und dann wieder später hochzufahren.
Das heißt, man kann davon ausgehen, wenn sie wieder hochfahren, dass es dann Störfälle und Probleme gibt, weil man so ein komplexes System halt nicht einfach Schalter off und das war's dann.
Ganz genau. Also es ist nicht so wie die Kaffeemaschine, die man einmal auf und einmal abschaltet, sondern da geht schon um komplexere Prozesse, genau.
Jetzt bist du ja schon lange in diesem Einkaufs- und Lieferketten-Segment Experte und kennst das Geschäft ein und aus und hast viele Klienten in den letzten Jahren gehabt. Kannst du dich denn daran erinnern, dass es schon mal so eine vergleichbare Situation gab, dass praktisch ja eigentlich ein Kernbestandteil, also ein Halbleiter, ist ja heute irgendwie nicht mehr wegzudenken, braucht man ja fast überall, oder auch andere wichtige Rohstoffe, dass es so knapp wird, dass das so zumindest für die Laien gefühlt über Nacht kommt und in so Probleme uns stößt?
Also Lieferengpässe sind ja grundsätzlich allgegenwärtig und kommen immer wieder. Aktuell sehen wir natürlich einen sehr, sehr starken Lieferengpass, gerade bei Halbleiter, aber bei auch anderen Rohstoffen. Und das führt bis zu teilweise Verpackung, die ja doch eher als einfacher gilt, wo es solche Verknappungen auch gibt und solche Engpässe gibt. Aber grundsätzlich sehen wir das schon immer wieder. Auf der einen Seite im ganz normalen Business as usual, darauf sind Unternehmen eingestellt, weil im Prinzip das immer einzelne kleinere Ausfälle sind. Wir haben allerdings auch Situationen, man erinnert an die Erdbeben in Japan, wo die ganzen Speichermedien im Prinzip betroffen waren, wo man gesagt hat, naja, jetzt gibt es halt signifikante Engpässe. Ich glaube aber trotzdem, dass das mit der heutigen Situation durchaus nicht vergleichbar ist und das jetzt schon noch einmal schlimmer ist. Aber wie gesagt, da sind auch verschiedenste Industriezweige und verschiedenste Lieferanten durch den Ausfall einer Region betroffen. Ich glaube aber, was sehr wichtig ist zu erwähnen bei diesen Ausfällen, dass halt momentan auch eine sehr, sehr starke Sensibilität da ist. Auf der einen Seite natürlich, wenn einmal Automobilhersteller, die ja wirklich in Bezug auf Beschaffung, Einkauf top sind, wirklich klagen über Engpässe, wenn wir sehen, dass überall in der Bevölkerung, die in den letzten Monaten, was jetzt überhaupt nichts mit Halbleiter zu tun hat, die Angst da ist, dass man Engpässe grundsätzlich in Lieferketten hat. Und erinnere an den März vorigen Jahres, wo wir gesprochen haben über Lebensmittel, Toilettenpapier etc. Und jetzt liest man praktisch über weitere Engpässe bei Impfmaterial, bei den wirklich sehr, sehr wichtigen und erwarteten Impfungen. Ich glaube, ist halt die Sensibilität momentan extrem hoch.
Mhm. Hast du denn, wenn du jetzt auf den Punkt guckst, also ist ja nicht umsonst nächste Woche, dass Thomas Luck über den Automobilsektor spricht, also da ist das Problem da. Gibt es denn aus deiner Sicht andere Branchen, die speziell betroffen sind, oder kannst du eigentlich sagen, es gibt ein paar Branchen, die beim Halbleiterthema eigentlich ganz entspannt sein können, oder ist es halt auch wegen der Rohstoffe, die mitunter fehlen, ist es was eigentlich alle Branchen betrifft?
Ich würde hier sagen, natürlich Auto ist sehr präsent, sehr gegenwärtig. Warum? Jeder kann mit einem Auto was anfangen. Wenn man zu dem Thema Chips geht, können schon weniger Leute damit was anfangen. Sie wissen halt, ohne Chip fährt heute auch kein Auto mehr. Ich würde das aber jetzt nicht auf wirklich Branchen festmachen. Natürlich Auto ist betroffen, Elektronikhersteller sind betroffen. Wir haben vorhin auch andere Materialien angesprochen, die wieder in andere Industrien gehen. Also das ist schon relativ breit gestreut. Aber wir sehen auch, dass es ja nicht ein einzelnes Branchenphänomen ist. Wir sehen auch, dass wir in verschiedensten Branchen eigentlich immer wieder Unternehmen haben, übrigens auch im Autobereich, ja, die zumindest sagen, wir sind von dieser Knappheit nicht wirklich so betroffen. Und ich glaube, das gilt es herauszuarbeiten, und wir werden ja sicher wahrscheinlich über diese Themen auch noch einmal sprechen. Was machen die eigentlich anders als andere? Und daher würde ich es nicht rein auf Branchen fokussieren, sondern auch auf Branchen und darunter eben einzelne Unternehmen, die es auf der einen Seite gut managen und auf der anderen Seite weniger gut. Und wir müssen uns ja eines vor Augen führen. Es ist eine Knappheit, aber es ist nicht so, dass überhaupt nichts da wäre. Ja, es, wie man so schön sagt, es gibt halt den Wettbewerb um weniger Menge durch mehr Unternehmen.
Dann steigen wir da gerade mal ein, weil ich kann mir gut vorstellen, dass bei dir momentan die Inbox vorläuft, dass dein Telefon oft klingelt, dass Unternehmen Hilfe wollen, fragen, Herr Stromer, Sie müssen kommen, wir haben irgendwie Sorge. Wenn ich dich richtig verstehe, die Situation, die ihr dann aber vor Ort wiederfindet, die ist dann am Ende doch sehr unterschiedlich, weil Unternehmen, weil man nicht sagen kann, die haben halt jetzt alle das gleiche Problem, sondern es ist eine sehr individuelle Situation, auf die ihr dann eingeht und überlegt, wie ihr damit umgeht.
Ja, das ist absolut richtig. Die Ausgangssituation, natürlich die Einflussfaktoren sind überall sehr ähnlich. Die Lösungsansätze und das wirkliche Problem rauszuarbeiten, ist dann natürlich schon unterschiedlich, ja, weil wenn wir jetzt von der Halbleiterknappheit sprechen, dann muss man auch sehen, dass da ganz, ganz viele unterschiedliche Typen gibt und dass hier ganz, ganz viele unterschiedliche Produktionsausprägungen gibt etc. Also insofern ist es ganz klar einzeln zu bewerten, was genau das Problem ist, was genau zu tun ist und was die Lösungsansätze hier sind.
Und habt ihr dann eine Systematik, mit der ihr da rangeht, die Situation zu bewerten, Ziele zu definieren, oder wie nähert man sich so einem Thema? Ich meine, ich versuche mir jetzt vorzustellen, du kommst zu einem, jetzt nehmen wir halt mal ein Unternehmen mit 4-5 Milliarden Umsatz, die halt da ein Problem haben und ja, eine komplexe Lieferkette und so, da muss man einerseits individuell gucken, aber ihr habt ja wahrscheinlich irgendwelche Mechanismen, mit denen ihr vorgeht.
Ja, es ist eine Kombination natürlich aus dem Markt-Know-how, das wir haben, aus Ansätzen, die wir schon wirklich durchgeführt haben, aus Tools. Aber ich würde sagen, eines unserer Kernthemen oder also unserer Kerntools eigentlich, die wir nutzen, ist unser Einkaufsschachbrett, das Kani bereits seit über 10 Jahren im Einsatz hat und das wir dazu eben entwickelt haben, dass man sehr, sehr schnell mit den richtigen Strategien auf geänderte Situationen in der Angebots- und Nachfrage macht, bei Verschiebungen reagieren kann. Und hier haben wir eigentlich wirklich alle Hebel, die es gibt, und mehr gibt es einfach nicht, drinnen, die im Prinzip dazu führen, dass wir gemeinsam mit dem Klienten zusammen eben die Lösung erarbeiten und eben, dass unsere Klienten auch dann später, die wollen ja das natürlich auch einmal selbst machen, dann auch weiterführen können und im Prinzip damit das richtige Tool haben, wie reagiert man eigentlich auf solche Engpässe.
Einkaufsschachbrett klingt spannend. Jetzt ist es aber nicht so, dass ihr da irgendwie mit einem Satz weißer und schwarzer Spielfiguren hingeht und sagt, jetzt lasst uns mal spielen, sondern wie muss ich mir das Einkaufsschachbrett von Kani vorstellen?
Also wir definieren im Prinzip gemeinsam mit verschiedenen Stakeholdern und mit unserem Markt-Know-how die Angebotsmacht der Lieferanten. Also im Prinzip aktuell ist natürlich die Angebotsmacht der Lieferanten relativ hoch, weil es eben Verknappung ist. Und die Nachfragemacht des Unternehmens. Die Nachfragemacht des Unternehmens ist nicht nur, wie viel Menge nehme ich ab von diesem Lieferanten, sondern auch beispielsweise, wie wichtig ist meine Marke für dieses Unternehmen, welche Geschäftsbeziehungen habe, bin ich Innovationspartner und so weiter. Also im Prinzip, wenn ihr mir die Angebotsmacht der Lieferanten und meine eigene Nachfragemacht als Unternehmen definiert habe, dann positioniere ich die Kategorie und dann habe ich einen Blumenstrauß an Hebel, die rund um diese Kategorie sind. Und mit diesen Hebeln mache ich dann im Prinzip meine Strategie, setze die dann um und komme so eigentlich zu einer Lösung, die dann entsprechend verträglich ist. Und das sind natürlich in Zeiten von Knappheit sehr, sehr stark Themen, die in die Kollaboration gehen, sehr, sehr stark Themen, die ins Design gehen, die in das Engpassmanagement gehen, die in intelligente Vertragsstrukturen etc. gehen.
Du hast gerade den Begriff Engpassmanagement und so fallen lassen. Das kann ich mir vorstellen, dass das momentan wahrscheinlich gerade die einerseits kurzfristig, aber auch mittelfristig, wie geht man damit um? Was empfehlt ihr? Wie macht ihr das? Du hast von der Kollaboration zwischen Unternehmen und Lieferanten gesprochen. Spielen wir nochmal durch. Ihr kommt in Unternehmen rein, die haben dieses Problem jetzt. Ihr habt das Schachbrett praktisch gespielt. Wie geht das los? Wo fangt ihr dann an?
Also der Start an sich ist die Transparenz. Die Transparenz einmal darüber, wo gehen die Produkte, die ich hier brauche, in welche Produkte gehen die, wie schaut im Prinzip die Mengenstruktur aus, wie schaut meine Lieferantenstruktur aus, das eher so von den Fundamentaldaten, die wir hier brauchen. Aber auf der anderen Seite auch, wie schaut das Design aus? Kann ich da irgendwas verändern? Designänderungen sind natürlich eher langfristig, aber man kann sich schon auch anschauen, wo könnte beispielsweise eine neuere Generation oder eine ja, hauptsächlich sind es neuere Generationen, wirklich für Veränderung sorgen. Und nachdem wir diese Transparenz eigentlich gemeinsam mit unserem Markt-Know-how natürlich aufgebaut haben, schauen wir uns an, wo könnte man kurzfristig Kapazitäten aufbauen, wo kann man im Prinzip die Supply Chain entsprechend beschleunigen, wo habe ich vielleicht strategische Partner in einem anderen Segment, die ich hier nutzen kann, weil wir eben über Jahre wirklich gute Kundenbeziehungen haben. Wo kann ich alternative Materialien, alternative Technologien entsprechend einsetzen? Ich glaube, das sind alles so die Fragen, die wir beim Engpassmanagement wirklich uns anschauen und mit dem Unternehmen entsprechend bewerten. Glaube aber, dass man auch sehr stark die mittel- und langfristigen Aspekte mit einbeziehen muss. Und bei mittelfristigen Aspekten meine ich hier vor allem so Themen, wie dass man mit dem Lieferanten auch wirklich so ein kollaboratives Kapazitätsmanagement aufbaut. Ja, dass wir uns anschauen, wie schauen dessen Produktionsplanungen aus, wie schauen unsere Bedarfsplanungen aus, etc. Und auch wenn es natürlich einige Faktoren in dieser, ja, in diesem Engpass gibt, die sich schon Ende 2019 abgezeichnet haben, und das ist jetzt nicht was, was jetzt unmittelbar nur durch Corona entstanden ist, sondern da hat es ja schon gewisse Marktlaunches und so weiter gegeben, wo die Kapazitäten im Hintergrund nicht genug da waren. Aber natürlich dann, was gemacht wurde, und um das ein bisschen ins Licht zu rücken zwischen Automotive und den Halbleiterherstellern, beziehungsweise den Lieferanten, die wiederum Halbleiterhersteller haben, muss man jetzt schon auch sehen, dass relativ schnell Verträge gekündigt wurden, beziehungsweise halt, der Abruf des Volumens sehr, sehr schnell zurückgefahren wurde. Dass das dann wieder dazu geführt hat, dass natürlich die Hersteller auch viel weiter zurück dann ihre Mengen wiederum reduziert haben und dann natürlich, und ich habe vorher schon den Vergleich gebracht, ich kann das nicht so einfach ausschalten, aber dann es natürlich wieder Zeit braucht, bis ich meine Menge wieder dort habe, wo sie auf Vorkrisenniveau war, beziehungsweise dort, wo ich aufgehört habe zu liefern. Und das ist einfach für mich extrem wichtig, dass man sich auch hier teilweise stärker mit dem Lieferanten auseinandersetzt, wirklich über die Supply Chain spricht, gemeinsam in die Planungen geht und sich hier gewissermaßen öffnet. Wir sehen auch ganz klar, dass jetzt reines Verhandeln vom Preis im Einkauf einfach nicht mehr die alleinige Daseinsberechtigung gibt, ja. Sondern dass wir einfach hier wirklich sehen müssen, dass der Einkauf Supply Chain managt und hier unglaublich große Aufgabe für das Unternehmen hat. Weil, wie wir es hier sehen, ob ich jetzt ein bisschen mehr bezahle für etwas, was dann dazu führt, dass meine Bänder oder meine Produktion durchläuft, dann ist es vielleicht besser investiert, als wenn ich nochmal den letzten Cent in der Verhandlung raushole.
Mhm. Ich stelle mir das wahnsinnig komplex vor. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, aus wie vielen Teilen jetzt beispielsweise ein Auto besteht. Aber wenn ich jetzt, wenn wir beim Autobeispiel bleiben, ich habe so viele Teile, viele davon bekomme ich ja auch schon vorgefertigt als Autobauer eigentlich angeliefert und so. Kann ich eigentlich wirklich meine gesamte Lieferkette überblicken bis ins Detail oder wird es da halt, weil es so komplex ist, gibt es da halt dann immer Bereiche, wo ich halt einfach sagen muss, da verlasse ich mich jetzt auf meine Zulieferer oder so. Also wie, ich stelle mir das wahnsinnig, es ist ja nicht so, dass ihr da hinkommt und dann mit fünf Leuten sagt, jetzt lasst uns mal den Föhn auseinanderbauen, da sind so und so viele Bauteile drin, wir überlegen, wo die herkommen, sondern wir reden ja über sehr komplexe Situationen.
Ja, also du sprichst ja nächste Woche mit dem Thomas Luke, der kann da sicher besser noch über die Anzahl der Teile im Auto, aber meines Wissens war das immer so eine Zahl um die 10.000 Teile, inklusive Schrauben etc. Und natürlich, man kann nicht für jedes Teil die komplette Supply Chain wirklich da im Blick haben. Aber ich glaube schon, dass dort, wo es Unternehmen gibt, die wirklich diese Lieferengpässe nicht stark spüren, man durchaus auf die richtigen Themen gesetzt hat. Und zwar nämlich für die wirklich kritischen Teile. Und ich muss ja immer bewerten, wo habe ich wirklich am Markt, und wenn ich über diese 10.000 Teile spreche, gibt es ja ganz viele Teile, wo ich wahrscheinlich nie eine kritische Situation haben werde, dass die verfügbar sind. Aber über die, wo ich einfach sehe, dass ich auf der einen Seite mit vielen anderen Industrien konkurriere, sehe, dass ich auf Trends, die sie in unterschiedlichen Märkten ergeben, reagieren muss. Und wo ich halt wirklich massive Probleme habe, dass ich nicht ausliefern kann, wenn ich eben keine Chips habe. Bei diesen Themen ist es schon gut, wenn ich die Lieferkette und die Supply Chain wirklich auch verstehe und diese auch irgendwo aktiv manage und dort vor allem auch mit den Lieferanten an einer Lösung arbeite. Und vor allem auch mich austausche. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, der wahrscheinlich in den letzten Jahren doch immer wieder vernachlässigt wurde, weil einfach alles relativ gut funktioniert hat, bis auf ein paar Ausnahmen. Aber ich glaube, was in den letzten Jahren vergessen wurde, ist wirklich das Lieferantenmanagement so aufzubauen, dass ich sage, dass ich wirklich differenziere. Was sind die Lieferanten, wo ich mich darauf fokussiere? Auf der einen Seite, weil die super spannend sind in puncto Innovation, aber auch super kritisch sind für mich als Unternehmen, dass man hier wirklich differenziert und sagt, okay, wahrscheinlich gibt es nur 10-20% von meinen Lieferanten, auf die ich aber 80-90% meiner Attention im Einkauf lege. Mhm. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man hier priorisiert, dass man die Criticality einstuft im Sinne von einem Risikomanagement, und dann auch wirklich mit diesen Lieferanten sehr offen arbeitet.
Wenn du jetzt so davon sprichst, dann drängt sich mir so der Eindruck auf, eigentlich müssten doch dir und deinem Team gerade jetzt auch die Türen der Vorstandsetagen und der CEOs selber eigentlich offen stehen, weil gerade jetzt ja eigentlich wirklich allen vor Augen geführt wird, wie sensibel das Thema Einkauf ist, wie entscheidend und das Thema Lieferkette. Ist es so? Sind da welche dabei, die vielleicht der Vergangenheit eher so, wie du das gerade beschrieben hast, gesagt haben, naja, Einkauf, das läuft schon, die machen das professionell und da muss ich mir weniger Sorgen machen. Rückt das jetzt auch stärker auf die Agenda von CEOs?
Ja, absolut. Also es ist echt spannend zu sehen, welche Diskussionen es in den letzten, würde ich sagen, Wochen gegeben hat, von welchen Unternehmen man auch wirklich kontaktiert wird und auf welchen Ebenen vor allem das besprochen wird. Also das ist beeindruckend, zeigt uns, wie wichtig diese Verbindung ist. Einkauf, Supply Chain, End-to-End, wirklich in den Unternehmen auch auf CEO-Ebene aufschlägt. Ja.
Zum Schluss. Also ich glaube, die Arbeit wird dir wahrscheinlich und deinen Kollegen in den nächsten Monaten auch nicht ausgehen, aber wenn du jetzt so auf die jetzige Situation guckst, wenn du drauf guckst, dieses Verhältnis, was sich da so ein bisschen neu justiert, hast du denn den Eindruck, dass da auch dieses, diese Frage, Verhältnis Lieferanten zu den Kunden als Abnehmern, dass sich da das auch von Lieferantenseite ändert? Also hat man am Ende das Gefühl, die beide Seiten ziehen an einem Strang oder sie ziehen zwar am Strang, aber in unterschiedliche Richtungen? Hast du das Gefühl, dass da wirklich ein anderes Verständnis reift? Ich meine, das ist ja schon, wenn ich dich richtig verstanden habe, ganz entscheidend. Wenn du sagst, ich habe vielleicht 10-20% meiner Lieferanten, die sind für mich so kritisch und da muss ich 80% der Zeit investieren, dann ist das ja nicht mehr ein Unternehmens-Lieferanten-Verhältnis, sondern das ist ja eigentlich am Ende eigentlich ein Team, was einen gemeinsamen Ansatz und gemeinsamen Erfolg oder Misserfolg hat. Mhm.
Ja, also das ist genau das, wo sie im Prinzip sehr erfolgreiche Unternehmen, ja, würde man sagen, differenzieren von denen, die halt mehr davon betroffen sind. Nämlich, wie ist die Beziehung mit meinen Lieferanten? Ist das eher transaktional? Ist das eher so, wir kennen alle aus unserer Jugend diese Tom und Jerry Filme, wo einmal der eine der Stärkere ist und einmal der andere der Stärkere ist. Und so hat man manchmal das Gefühl, dass zwischen Unternehmen und Lieferanten umgegangen ist. Also je nachdem, wer gerade der Stärkere ist, zieht seine Preise in die Höhe oder drückt es nach unten. Und ich glaube, bei einigen Unternehmen hat man schon gesehen, dass das Thema, und ich sage absichtlich nicht Lieferanten-Beziehungsmanagement, sondern wirklich dieses Beziehungsmanagement zwischen Unternehmen und Lieferanten und zwischen Lieferanten und Unternehmen extrem wichtig ist. Dass wenn man auch hier fair mit zusammen umgeht, und das bedeutet auch einmal, dass ich nicht jetzt von heute auf morgen 80% der Menge storniere, sondern dass ich vielleicht sage, okay, lass uns gemeinsam abstimmen, ob wir irgendwie einen Weg finden können, dass ich vielleicht Teilmenge auf Lager nehme oder irgendwie so, ja, und nicht wirklich versuche, immer mich selbst zu optimieren, und im Prinzip das Risiko sollen dann die anderen tragen. Das geht in beide Richtungen, muss ich auch dazu sagen. Also es ist jetzt nicht, dass man die Lieferanten hier nur schonen sollte oder sonst was, sondern es geht auch genauso in die Richtung Lieferant zu Unternehmen. Also, aber dass man hier wirklich einen fairen, offenen, transparenten Umgang mit zusammen haben sollte, dass man hier auch teilweise die Bedarfsplanungen entsprechend übereinander legen sollte, die Produktions- und Bedarfsplanungen übereinander legen sollte und so auch versuchen muss, zu einem gemeinsamen Optimum zu kommen und nicht irgendwo so in einem gewissen Gefangenen-Dilemma auf lange Zeit eigentlich immer unterhalb des Optimums zu agieren.
Michael.
Also ich glaube, Fairness und Ethik in Bezug auf Beziehungen ist auch hier absolut gefragt.
Wir haben schon fast eine halbe Stunde. Wir sind schon über der Zeit mal wieder, weil das ging mir mit Guido letzte Woche auch schon so. Da könnte man wirklich ewig drüber reden. Es ist total spannend und wir werden das auch dann demnächst nochmal machen, wenn dieses Lieferketten- und Einkaufsthema vertiefen. Vielleicht reden wir dann darüber, dass einiges wieder stärker in den Griff gekommen ist und es vielleicht nicht so krisenhaft ist, gefühlt, wie es momentan ist. Herzlichen Dank dir jedenfalls, Michael, dass du dir die Zeit genommen hast. Gleichzeitig, wer jetzt denkt, ich muss jetzt mal den Michael Strohmer kontaktieren, weil ich habe in meinem Unternehmen auch ein Problem, der kann das gerne tun, entweder über unsere Carni-Website de.carni.com oder einfach auf LinkedIn sich mit Michael vernetzen oder auch eine E-Mail schreiben, die ist dann die E-Mail-Adresse michael.strohmer@carni.com. Und ich kann nur jetzt schon darauf verweisen, nächste Woche gibt es dann den Blick auf den Automobilsektor. Der Michael hat ja schon ein paar Sachen angedeutet. Da gehen wir dann mit Thomas nächste Woche nochmal sehr genau in die Tiefe. Bin gespannt, was er erzählt. Und bis dahin freuen wir uns über Likes und Teilen des Podcasts. Die Abonnentenzahl wächst und gedeiht. Dir aber erstmal vielen Dank, Michael, für heute. Und ich wünsche dir einen schönen Tag, wahrscheinlich irgendwo in der Ecke von Wien sitzend, vermutlich, oder?
Ja, es ist Salzburg. In der Nähe von Salzburg. Natürlich, dass ich privat hier bin. Aber auch an dich danke fürs Interview, für die spannenden Fragen. Danke an die Zuhörer fürs Zuhören und den Podcast sich anzuhören. Und ich garantiere jeden, der mir schreibt, der mich anruft, dass er entsprechende Antwort
bekommt. Das ist ein super Schlusswort, das werden wir jetzt testen. Okay, also vielen Dank, bis nächste Woche.